Deutschlandfunk Kultur Interview.
Die Maskenaffäre. Der Unionsfraktion im Bundestag hat das Wort Raffgier neu belebt. Der Boulevard beschimpft die Protagonisten als Maskenraffkes. Ich aber habe gelernt, bevor man auf andere schimpft, sollte man sich immer erst an die eigene Nase fassen und in diesem Fall mal fragen, hätten wir das schnelle Geld abgelehnt? Ich meine, mehrere hunderttausend Euro? Sprich, wie viel Gier steckt in uns allen? Das frage ich Patrick Mussel. Er ist Professor für Persönlichkeitspsychologie an der Freien Universität Berlin. Herr Mussel, guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Kowski.
In der katholischen Kirche gilt die Habgier als eine der sieben Todsünden. Dafür kommt man in die Hölle. Wie voll wäre es denn da, wenn das wahr wäre?
Nun, aus Sicht der Persönlichkeitspsychologie könnten wir sagen, wir müssten alle dorthin, denn in jedem von uns steckt ein bisschen Gier. Die Frage, ob Himmel oder Hölle, ist eine kategoriale, entweder oder. In der Persönlichkeitspsychologie gehen wir aber davon aus, dass Persönlichkeitsmerkmale normal verteilt sind. Also es gibt weniger und mehr, es gibt einen Durchschnitt. Das ist der Bereich, in dem die meisten Werte liegen. Aber in jedem von uns steckt ein bisschen Gier. Die Frage ist, wie viel davon?
Die Frage ist auch, reicht ein bisschen Gier für das, was die beiden Bundestagsabgeordneten getan haben, Löbel und Nüßlein? Was glauben Sie?
Nein, wahrscheinlich nicht. Gier ist charakterisiert als der exzessive Wunsch nach mehr, koste es, was es wolle. Da steckt zum einen mit drin, dieser Wunsch, mehr zu haben, Geld zu haben. Das ist, glaube ich, ein Wunsch, den die meisten von uns mehr oder weniger haben. Aber Gier beginnt erst da, wo es sozusagen exzessiv wird, wo man also mehr will, als eigentlich notwendig ist, mehr als man braucht. Und mit diesem Zusatz, koste es, was es wolle, wird noch ein ganz wichtiger zweiter Punkt thematisiert, nämlich, dass gierige Menschen dazu neigen, für das, was sie anstreben, bestimmte Grenzen zu überschreiten. Das können moralische Grenzen sein, das können aber auch rechtliche Grenzen sein. Das heißt, diesen Punkt zu finden, wo man sagt, nein, das mache ich nicht, obwohl ich es eigentlich will, das charakterisiert nicht gierige Menschen, und die wären dann in der Situation wahrscheinlich eher zurückhaltend gewesen und gesagt, unter den Umständen mache ich das nicht.
Aber wenn ein bisschen Gier in uns allen steckt, dann sieht man das ja womöglich am ehesten daran, dass die allermeisten von uns kein Problem damit hätten, Geld bei der Steuer zu sparen. Ja, da nimmt man es mit dem Finanzamt dann nicht immer ganz so genau, wie der Gesetzgeber es vielleicht vorschreibt. Koste es, was es wolle, gilt das schon da? Oder würden Sie sagen, nee, das sind ganz andere Dimensionen?
Nur die gierige Person würde an dieser Stelle so weit gehen, Steuern zu sparen und dabei Regeln zu brechen, also zum Steuersünder zu werden. Eine Person schon mit einer mittleren oder geringen Ausprägung von Gier hätte vielleicht auch den Wunsch, weniger Steuern zu bezahlen statt mehr. Aber sie würde nicht so weit gehen, dabei zum Beispiel Dinge nicht anzugeben, die angegeben werden müssten, sprich eine Straftat zu begehen. Und da ist genau die Grenze. Also es gibt diesen Wunsch, das ist ein ganz normales Motiv in unserer Gesellschaft, Geld zu verdienen. Auch eins, was unser Überleben sichert. Aber die Frage, wie weit man dabei geht und wo es Grenzen gibt, das ist eben der Aspekt, der dann, wenn wir über Gier sprechen, noch mit reinkommt. Das ist eine Form von Selbstkontrolle. Es hat mit einem moralischen Kompass zu tun und eben auch mit der Frage, inwieweit wir uns an Regeln halten. Und dieser Grad an Regelüberschreitung, der charakterisiert dann eben sehr gierige Personen.
Werden diese Personen gefördert in Umbruchsituationen und Krisen wie derzeit in so Ausnahmen wie dieser weltweiten Pandemie? Kann man die subsumieren unter dem Motto Gelegenheit macht Diebe?
Gierige Menschen suchen Gelegenheiten, in denen sie ihre Gier ausleben können. Verhalten ist ein Zusammenspiel aus Person und Situation, und bestimmte Situationen, man sagt, aktivieren die Persönlichkeit. Das heißt, ein Persönlichkeitsmerkmal wird nur sichtbar in bestimmten Situationen. Und eine solche Situation, in der sich Chancen ergeben, sehr viel Geld mit einem Schlag, mit wenig Arbeit zu verdienen, das ist genau so eine Situation, die Gier aktivieren kann. Das heißt, in solchen Situationen, aber nicht in anderen, zeigen sich auch Verhaltensunterschiede zwischen gierigen und nicht gierigen Personen. Und insofern kann man sagen, ja, gierige Personen suchen solche Situationen, weil sie auch ja nur da die Chance haben, ihrer Gier nachzugehen. Und diese Situationen werden dann eben auch gezielt von gierigen Menschen genutzt.
Sehen Sie positive Seiten der Gier auf Wirtschaftswachstum, auf Fortschritt, auf das menschliche Überleben?
So wie wir Gier jetzt definiert haben, nein. Denn Gier ist nicht charakterisiert durch Leistungsstreben. Das kann man davon abgrenzen. In beiden Fällen kann sowohl mit Leistungsstreben als auch mit Gier hohe Motivation einhergehen. Hohes Engagement, hoher Arbeitseinsatz. Und das kann in beiden Fällen positive Konsequenzen haben. Aber wenn sozusagen diese Begrenzung stattfindet, wenn es nicht zu diesem mehr als notwendig kommt, dann würden wir gar nicht erst von Gier sprechen. Und wenn wir von gierigem Verhalten sprechen, dann sehe ich kaum positive Verhaltenskonsequenzen dieses Merkmals.
Die Frage ist nur, was ist mehr als notwendig? Im Moment ist es ja so, dass eine Menge Geld verdient werden kann, mit Impfstoffen zum Beispiel oder auch mit Schnelltests, die jemand auf den Markt bringt oder eine kluge App entwickelt, die vielen Menschen hilft. Und würden wir dann nicht sagen, ja, das ist okay, dass die Person damit ordentlich Geld verdient, auch wenn ihr Antrieb vielleicht nicht in jedem Fall ein altruistischer ist?
Auf jeden Fall. Sie haben vollkommen recht, diesen Punkt zu bestimmen, wo es genug ist, das geht objektiv nicht. Es gab einmal eine schöne Szene aus einer Befragung einer offensichtlich betuchten Dame in Charlottenburg. Und die wurde mit einem sogenannten Money Cloak konfrontiert. Also ein Mann kam ihr entgegen und an seinem Mantel klebten ganz viele Geldscheine. Und er hat ein Schild um den Hals, auf dem stand: Nehmen Sie sich so viel Sie brauchen. Und diese Frau hatte sich alle Scheine abgenommen und dann wurde sie hinterher befragt, warum sie denn alle genommen hat, ob sie denn alle braucht. Und meinte sie, ja, sie braucht die für eine neue Handtasche. Das heißt, die Frage danach, wie viel man denn wirklich braucht und wann genug ist, die lässt sich nicht absolut definieren. Und wir versuchen das eben durch diesen Begriff des Exzessiven. Wenn es wirklich zu einer exzessiven Form des Strebens nach Geld kommt, dann beginnt für uns die Gier.
Lässt sich das behandeln? Sollte man Bundestagsabgeordnete, die sich jetzt angesprochen fühlen, mal zu Ihnen schicken?
Wahrscheinlich würde das relativ wenig bringen. Persönlichkeitsmerkmale sind recht stabil über die Zeit und zur Veränderung dieser Merkmale ist auch relativ wenig bekannt. Es gibt, wenn man verändern möchte, muss man zunächst mal wissen, woher ein Persönlichkeitsmerkmal überhaupt kommt. Und auch da ist die Forschung noch relativ am Anfang. Man nimmt an, weil man das eben für andere Merkmale bereits gefunden hat, dass es ein Zusammenspiel aus Genen und Umwelt ist. Das heißt, es gibt eine genetische Komponente, die uns in die Wiege gelegt wird und die mitbestimmt, in welchem Bereich sich unsere Gier vermutlich bewegen wird. Aber darüber hinaus eben auch noch prägende Umwelteinflüsse, Erfahrungen, die wir machen, Kontakte, die wir mit anderen Menschen haben. Und das Zusammenspiel dieser beiden Faktoren bestimmt die Gier. Und was jetzt die situationalen, die Umweltfaktoren angeht, gibt es eine bislang noch etwas spekulative Hypothese, die aber dann eben einen Ansatzpunkt bieten könnte für die Veränderung der Gier. Nämlich die Hypothese, dass dieses gierige Streben nach Geld eine Art Substitution ist, eine Ersatzhandlung für Dinge, die einem an anderer Stelle fehlen. Und wir haben das untersucht durch sogenannte Glaubenssätze, Personen Aussagen vorgegeben wie negative Glaubenssätze, ich bin nichts wert, ich werde nicht geliebt oder ich muss Leistung bringen, um geliebt zu werden. Und in solchen Glaubenssätzen spiegeln sich vermutlich ganz charakteristische und einprägsame Erfahrungen wider. Und was wir zeigen konnten, ist, dass Personen, die diesen Aussagen zustimmen, höhere Werte auf Gier haben und sich auch im Laufe der Zeit stärker in Gier verändern, also die Gier stärker ansteigt. Und insofern könnte das zunächst mal ein Erklärungsansatz sein, wo die Gier herkommt und möglicherweise dann auch einen Ansatzpunkt für die Veränderung bieten.
Faszinierend. Die Gier, wunderbar erklärt vom FU-Psychologie-Professor Patrick Mussel. Herzlichen Dank.
Vielen Dank für das Gespräch.
Sie hören Deutschlandfunk Kultur und wenn Sie jetzt noch mehr wissen wollen über die Gier, zufällig hat gerade das Haus der Geschichte in Stuttgart eine Ausstellung geöffnet zum Thema, die heißt Gier und ist zu sehen bis zum 16. März.